Moin und liebe Grüße zurück aus der Leipziger Tieflandwucht. Paul, schön, dass du wieder mit von der Partie bist.
Ali, hallo, Hallöle.
Und nach dem 1:1 unserer Frauen gestern hier in Leipzig haben auch unsere Herren mit einem 1:1 nachgelegt. Ich sag's vorab, also ich habe vor dem Spiel gesagt, unentschieden wäre ich zufrieden mit, würde ich mitnehmen.
No.
Und ich glaube, so würde ich da auch rausgehen. Paul konnte das ganze Spiel sehen. Du hast natürlich, oder du konntest mehr sehen vom Spiel als ich. Du wirst
Ja.
dann auf jeden Fall die Expertise geben. Aber wir gehen natürlich erstmal so auf die Aufstellung ein, so wie immer. Und ich sehe schon, dass wir mit einem 3-5-2 heute agiert haben. Mit einer Dreierkette, Paul. Wie kam es denn da zustande?
Ja, das weiß, glaube ich, nur Daniel Tune. Nee, ich glaube, es lag halt einfach eher so daran, dass man halt qualitativ wahrscheinlich im Mittelfeld nicht so viel nachschieben konnte, wie man es jetzt dann in der Verteidigung hatte. Und deswegen hat man sich wahrscheinlich eher dann auf die Dreierkette entschieden, um halt wahrscheinlich auch ein bisschen mehr defensive Stabilität gegen die Außen von Stuttgart zu bekommen. Das wären, denke ich, so die Gründe dafür sein. Ich weiß nicht, ob es irgendwie auf der Pressekonferenz oder in irgendeinem Interview danach nochmal eine Aussage von Tune dazu gab, aber ich denke, man hat sich wahrscheinlich einfach den Gegebenheiten im eigenen Kader und den des Stuttgarter Kaders so ein bisschen angepasst, weil es haben wir ja jetzt dann auch noch Bittencourt, der jetzt zumindest immer eingewechselt wurde, jetzt auch gelb gesperrt gefehlt. Also ich konnte es schon irgendwie nachvollziehen, dass man da dann eher auf eine Dreierkette umstellt, vom Gefühl her, aber ja.
Ja.
War
Und es war ja so das erste
okay.
Mal, es war ja das erste Mal seit Wochen, dass das überhaupt die Konstellation so möglich sein konnte, dass überhaupt auch alle Innenverteidiger fit sind.
Ja,
Vor allem,
naja,
wenn
passt
man
dann.
die Namen da liest, also Koulibaly, Stark und Pieper, waren alles drei Kandidaten, die jetzt in letzter Zeit vor allem Stark und Pieper des Öfteren verletzt waren. Koulibaly war auch lange raus, aber den würde ich dann noch so ein bisschen abschirmen, weil Stark und Pieper haben schon öfter gefehlt, auf jeden Fall. Deswegen kam ja
Ja.
Koulibaly vor allem zum Anfang der Saison so zum, ne, zum Tragen,
Zuge.
zum
Ja,
Zuge, genau.
absolut. Also ich glaube, also Friedel fiel ja jetzt auch mit diesen ominösen muskulären Problemen aus. Also seine Rotsperre hat sich damit um noch eine Woche verlängert. Deswegen hat sich die Innenverteidigung ja auch relativ dann von selbst halt
Ja.
aufgestellt mit den dreien, die du schon genannt hast. Und nach vorne hat sich dann halt nicht viel geändert. Also Demann und Sugawara weiter über die Außen, dann das Dreier-Mittelfeld Linz, Day, Puertas und dann halt Milosevic gegen den aktuellen Vertragsgeber und Romano Schmid. Ja, das wird sich sicherlich auch noch die nächsten Wochen relativ alles von selbst so ein bisschen aufstellen durch die Verletzungen und Sperren und sowas und auch die Leistung sicherlich, worauf ich dann vielleicht später nochmal zurückkommen möchte. Aber ja, deswegen, ich war jetzt nicht krass überrascht von der Dreierkette und finde es eigentlich auch gut, dass man sie spielt, weil das zeugt ja auch eher davon, dass der Trainer auch, sag ich mal, in der Lage ist, sich auch den gegnerischen Teams so anzupassen mit seiner Spielidee oder
Ja.
dem, was er sich halt vorstellt, auf den Platz zu bringen. Das war, sag ich jetzt mal, bei Horst Steffen nicht so. Man hat halt immer versucht, das eine System durchzubringen, keine Veränderungen daran gemacht. Und so hat man jetzt halt diese Variabilität, die ja auch eigentlich zugute kommt, wenn man halt sich den starken Gegnern auch mit so einer Fünferkette besser anpassen kann und gegen die Schwächeren dann in der Viererkette offensiver auch agieren kann. Deswegen, ich finde das gut. Ich habe das auch null nachvollziehen können, warum man da sich in den Kommentaren so drüber aufregt.
Ich finde das krass,
Wenn mit
aber es
der
wird halt
Dreier.
schnell, man schreibt halt schnell einen
Ja.
Kommentar, also wir jetzt nicht so, aber das passiert ja anderen doch sehr, sehr schnell, habe ich das Gefühl, dass man da direkt seinen Unmut äußern möchte.
Ja, total. Aber ich meine, es liegt vielleicht auch einfach daran, dass es halt die Saison teilweise mit der Dreierkette halt auch nicht gut lief. Aber wenn man halt einen Trainer hat, der dahinter auch einen Matchplan hat, den die Mannschaft auch umsetzen will, dann ist das natürlich nochmal was anderes, weil die Dreierkette hat ja auch unter Ole Werner super funktioniert. Und ich würde halt auch, um ein bisschen vorwegzugreifen, sagen, dass sie heute auch sehr gut funktioniert hat. Also, ja, Ich finde, das bringt nur noch mehr Variabilität, wie gerade schon gesagt, in unser System und macht uns vielleicht auch ein bisschen unberechenbarer für Gegner,
Na eben,
wenn sie da irgendwas analysieren wollen.
und du hast ja die Möglichkeit, vor allem gegen Stuttgart, die ja dann doch als Favorit in das Spiel ging, vor allem nach dem Hinrundenspiel,
Ja.
auch und trotz des Pokalspiels unter der Woche, würde ich sagen, sind sie heute als Favorit ins Spiel gegangen. Und wie
Ja, zu
gesagt,
100%.
da hast du dann natürlich dann auch die Möglichkeit, schnell auf eine Fünferkette umzustellen. Zumindest ergibt sich das ja im Spiel, wenn dann Demann und sogar Wahra nach hinten kommen. Stuttgart ja auch oft über die Außen, so über Führich und über Elkanus immer sehr gefährlich.
Gesundheit.
deswegen, also du hast dann die Möglichkeit, trotzdem auf der, ne, auf der Breite des
Ja.
Spielfelds da diese Defensive, ich wollte es gerade mit meinen Fingern, mit meinem Daumen zeige, kleinen Finger zeigen, krass, über die Außen da halt trotzdem sicher zu stehen und natürlich auch mit schnellen Spielern wie Demann und Sugawara, die das in den letzten Wochen auch ordentlich gemacht haben, finde ich. Da
Ja,
zu verteidigen.
der Mann Prime auf jeden Fall unter Daniel Thune.
Ja, bin ich auch froh, dass der so einschlägt
Ja,
jetzt wieder, ne?
hätte man auf jeden Fall nicht gedacht. Also er und Puerta ist auf jeden Fall die größten Gewinner, glaube ich, unter Thune. Aber das ist ja auch ein gutes Zeichen. So, und gibt vielleicht auch ein bisschen positives Zeichen in nächste Saison.
Ist auch
Aber
wieder eine Entwicklung. Ist ja wieder Entwicklung.
ja, also ich glaube, man sieht auf jeden Fall eine größere Entwicklung jetzt schon unter Thune bei allen Spielern, finde ich, als man es jetzt beim Entwickler Nummer 1 aus Steffen gesehen hat. Also, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber darum soll es, glaube ich, heute noch gar nicht
Ja.
gehen, sondern ich will vielleicht auch ins Spiel eingehen.
Jawohl.
Und man muss sagen, wie die letzten Wochen eigentlich immer, kommt Werder gut ins Spiel und macht ein gutes Spiel und hat auch direkt nach 5 Minuten eine dicke Doppelchance von Sennelin. Ich dachte mir so in dem Moment, jetzt passiert's.
Jetzt passiert's.
Jetzt passiert's. Er wird sein erstes Tor für Werder schießen. Aber nee, es war halt über die Außen eingespielt, dann hat der Ball den Rückraum. Der erste Schuss wird halt noch geblockt und der zweite Schuss war dann eigentlich aus einer viel, viel besseren Position, fand ich. Also er hatte viel Freiraum, sich zu überlegen, wo er den halt hinschießt und ja, er geht dann halt drüber. Wollte es dann vielleicht zu genau nehmen, ich weiß es nicht, aber es soll nicht sein, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die Chance hat ihn auf jeden Fall ein bisschen gewurmt, auch im Spiel, aber hat ihn auch sehr angestachelt. Also wie gegen Hamburg auch heute krass vorangegangen, alle mit anzupeitschen und auch die Einsätze, die er hatte, was Grätschen anging und sowas, die waren alle so super fair und super gut. Also wirklich auch der erlebt gerade irgendwie so nochmal so ein bisschen sein Comeback, was die Leistung angeht. Stand er vielleicht auch ein bisschen um dieser schlechten Phase ein bisschen in der Kritik, weil er halt auch viel hin und her rotieren musste zwischen Innenverteidiger und der Sechs. Und ich glaube, ihm tut es halt auch gut, so jemanden wie Jens und Cameron Boateng halt neben sich zu haben, um da halt einfach ein bisschen sicherer halt aufzuspielen und dass nicht jede Woche jemand anders da spielen muss. Also das merkt man den dreien, finde ich, sehr an. Und ja, tut, glaube ich, unser Mittelfeld sehr gut. Aber das habe ich ja schon letzte Woche, glaube ich, mindestens 5 Mal gesagt.
Ja, an dieser Stelle möchte ich kurz die Frage einwerfen, wie hat sich denn in der ersten Halbzeit Milojevic so getan gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber?
Unsichtbar, also fast unsichtbar, würde ich sagen. Also er hatte dann so eine Chance in der 40. Minute, die ich mir auch aufgeschrieben habe, wo so Schmid so einen langen Ball über die Kette spielt so ein bisschen. Er legt ihn sich halt mit dem Kopf vor, aber hat dann halt einfach nicht die Geschwindigkeit, um da genügend Meter zwischen sich und dem Stuttgarter Innenverteidiger zu bringen. Dann legt er sich den Ball halt nochmal auf den linken Fuß, dann sind zwei Stuttgarter da, kommt dann aber trotzdem noch zum Abschluss, der dann leider drüber geht. Aber das war so die einzig nennenswerte gute Chance, die er hatte. Und sonst, ja, war eher unsichtbar, weniger Aktion und hat, glaube ich, eher so die Räume für andere frei gemacht.
Okay.
Und ja, aber sonst kam leider nicht so viel.
Ja, gut. Weil es halt wieder die Stürmerfrage, ne? Weil wir keine Stürmer haben, die treffen, sondern, und ich glaube, da können wir direkt zum Tor überleiten, oder?
Ja, ist auch mein zweiter Stichpunkt.
Ja, wunderbar. Also, Jens Day, wer sonst?
Ja, absolut. Wer sonst? Es war auch, er leitet es halt so halb auch mit ein. Ich glaube, da war Milosevic auch vorher mit beteiligt. Das ist dann, der Ball geht von Schmid über Milosevic dann zu Stay, der den raus auf Juki legt, der ihn kurz einmal mitnimmt im Rückraum, Stay komplett frei ist und dann ja ins lange Eck den mäßig einschiebt. So, zumindest sah es gefühlt so aus. Und ich muss
Ja.
sagen, ich war ein bisschen verwundert, dass die Freude in den Bremer Reihen so gering war. Ich meine, man hat dann jetzt gerade 1-0 gegen den vierten geschossen. Also ist ja eigentlich schon was, worüber man sich vielleicht auch größer freuen kann. Deswegen war ich ein bisschen verwundert. Aber ja, es soll jetzt ja keinen Abbruch tun, dass man natürlich trotzdem dann mit 1-0 in Führung geht, was, glaube ich, niemand so gedacht hätte auf jeden Fall. Was
Spricht
halt. Ja, sag ruhig.
er spricht wahrscheinlich auch dafür, dass die einfach fokussiert waren, oder? Dass es weitergehen
Ja.
sollte. Also würde ich
Ja,
jetzt so
glaube ich
deuten.
auch. Ich glaube, man wollte vielleicht auch ein bisschen die Chance nutzen, dass halt Stuttgart sehr viel rotiert hat und jetzt nicht unbedingt diese A11 auf dem Platz stand und man halt weitermachen wollte und das vielleicht so ein bisschen vielleicht vorher schon klarer machen wollte. Aber man muss halt auch sagen, nach dem Tor ist das Spiel auf jeden Fall bis zur 35. Minute ungefähr stark gekippt. Da hat Stuttgart dann viel Druck gemacht und in der 21. Minute auch wieder eine Riesenparade von Mio. Einem Kopfball wurde Elkanus komplett frei zum Kopfball kommt, relativ zentral vom Tor, Mio den mit einer Hand über die Latte leitet aus 5 Metern Distanz. Also hat uns da auf jeden Fall wieder zumindest bis zur Halbzeit die Null gehalten. Es gab jetzt
Geil.
aber trotzdem, glaube ich, noch so zwei, drei weitere Schüsse von Stuttgart, die jetzt aber jetzt nicht so brandgefährlich waren. Richtung Ende der ersten Halbzeit hat dann Werder so ein bisschen wieder die Oberhand bekommen, weil sie auch einfach zwei, drei gute Chancen noch hatten. Einmal die Milosevic-Chance, die ich gerade schon angesprochen hatte. Und dann noch einen Abschluss von Juki, wo halt auch irgendwie davor so zwei Fouls waren, die aber dann mit Vorteil gut laufen gelassen wurden. Und dann kommt halt Juki nochmal zum Abschluss, der dann aber auch übers Tor geht. Aber ja, die erste Halbzeit war wirklich richtig gut von Bremen. Und ich habe mich auch ein bisschen geärgert, dass halt man so eine Leistung ja scheinbar bringen kann und sie zum Beispiel so gegen Köln so überhaupt nicht da war.
Ja.
Klar haben da sicherlich noch ein paar andere Faktoren reingespielt, dieser unglückliche Elfmeter, diese rote Karte, das mag alles sein, aber die kämpferische Leistung hat gestimmt. Man hat sich hinten in jeden Ball reingeworfen und die DAZN-Kommentatoren haben es auch so gesagt, so, ich glaube, sie haben noch nie so viele Grätschen gesehen im Strafraum, die so fair waren und daraus halt kein Elfmeter oder sowas passiert ist. Also das muss man schon sagen, man hat sich da auf jeden Fall diese Nordderby-Euphorie hat man
Ja.
krass mitgenommen, auf
Das
jeden Fall.
siehst du
Und
mal, wie das auf jeden Fall beflügeln kann, so ein wichtiger Derby-Sieg.
ja, also das hat man in der ersten Halbzeit auf jeden Fall krass gemerkt und muss man auch anmerken, also die erste Halbzeit war eigentlich richtig gut, weil man jetzt auch keine, wie ich schon gesagt, große Chancen zugelassen hat, bis auf diesen einen Kopfball, ja.
Ja, zu Jens Day möchte ich noch ergänzend erwähnen, ist vielleicht ein ganz interessanter Fakt, Kamera, stell scharf. ist der erste Bremer Mittelfeldspieler seit Diego mit nun zweistelligen Treffern. An dieser Stelle Prost aus meiner Diego-Stadiontasse.
Also auf jeden Fall ein krasser Stat, da jetzt zwei Saisons nacheinander
Ja.
die 10 Tore zu markieren als Mittelfeldspieler, wird wahrscheinlich auch diese Saison als bester Scorer von uns beenden. Ich glaube, das steht schon relativ
Boah.
fest, würde ich sagen.
Ja,
Aber
aber ist auch
ja.
bezeichnend, ne, eigentlich.
Ja, auf jeden Fall, aber wir können trotzdem froh sein, dass er da
Ja,
immer richtig
das auf
steht
jeden
und
Fall.
das
Also,
halt macht. Also.
ich meine ja nicht, das ist ja nicht gegen Stay gerichtet, sondern das ist
Nee,
eher so die
schon klar,
Kritik
schon klar.
natürlich
Das.
an die andere Offensivabteilung. Ich bin,
Ja.
also von Stay, ich bin so froh. Ich hoffe, dass der halt bleibt, ne? Also, da gibt es andere
Ich kann.
Kandidaten, die ich eher verkaufen würde.
Absolut. Also, ich habe diese Kritik auch schon so wahrgenommen. Und es gibt dann auch in der zweiten Halbzeit noch Sachen, wo ich diese Kritik noch ein bisschen weiter aufbauschen wollen würde.
Okay.
Ja, aber dazu dann würde ich zum Ende der zweiten Halbzeit kommen. Am Anfang der zweiten Hälfte hat man aber krass gemerkt, wie das Spiel jetzt kippen wird. Also ich glaube, es hat nur Stuttgart gespielt. Also ist ja wäre da so kaum Chancen. Also bis zur 70. da war dann die erste größere Chance da. Aber da springe ich jetzt vielleicht schon ein bisschen zu weit nach vorne. Also es hat nur noch Stuttgart gespielt. Werder war nur mit Verteidigen beschäftigt. Stuttgart dann auch, sag ich mal, noch frische Kräfte gebracht, vorne mit Führich und Demirovic. Und da hat man dann schon gemerkt, dass dann da plötzlich ein anderes Kaliber auf dem Platz steht, auf jeden Fall. Und damit kam Werder auch nicht ganz so gut zurecht und hat dann auch so ein bisschen die Ursache, dass dann in der 61. Minute der Ausgleich fällt. Man muss sagen, davor erobert man gut den Ball, aber kriegt ihn halt nicht geklärt. Und dann ist es halt so ein Loch. Fünf Werder-Spieler stehen da halt da und keiner geht zum Ball. Also der Ball war halt relativ frei und rollt dann halt zu Stiller, der dann halt am schnellsten schaltet von den Stuttgartern. Und da geht halt kein Werder-Spieler zum Ball. Und das war schon der erste Knackpunkt in der Situation, wo man gemerkt hat, ah, jetzt wird es fallen so ein bisschen. Und dann geht der Ball halt raus zu Elkanus und der hat so viel Zeit. Also ja, er steht im Strafraum, aber ich finde, da kann man ihm schon ein bisschen mehr Druck geben, als den er bekommen hat, weil ich glaube, der stand da bestimmt eine Minute gefühlt da und konnte gucken, konnte warten, bis sich Demirovic, der dann letztendlich das Tor schießt, da perfekt positioniert und der dem eine butterweiche Flanke da natürlich dann serviert, die genau auf seinen Kopf fällt und er nur noch einnicken muss. Also da hat Werder dann auf jeden Fall wieder geschlafen und ja, das war halt sehr ärgerlich schon, weil man davor halt so alles schon irgendwie wegverteidigt bekommen hat. Aber vom Gefühl her war es nur eine Frage der Zeit, bis da halt dann das Tor fällt,
Ja.
weil halt Stuttgart dann halt schon viel besser war. Also, das kann man halt leider nicht anders sagen.
Aber Werder konnte trotzdem immer wieder Nadelstiche setzen nach vorne. Also ich kann mich
Genau.
jetzt an die eine Chance da von Jens Day erinnern, wo der Stuttgarter aber
Genau.
kurz davor noch dran ist. Also hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, sonst wäre er möglicherweise drin gewesen.
Ja,
Das war natürlich bitter an der Stelle.
das war die Chance, die ich gerade schon meinte, mit in der 70. Minute. Aber das war halt auch so die erste richtige Chance, die man in der zweiten Halbzeit hatte.
Das war die erste, die ich sehen konnte.
Ja, dann hast du auf zumindest Werder-seitig da nichts verpasst. Ja, was man aber noch sagen muss, es ist zu einem Debüt, zumindest einem Bundesliga-Debüt gekommen. Der langzeitverletzte Wöber
Da war ich auch
ist für stark
überrascht.
gekommen. Ich war sehr überrascht. Also ich habe das schon mitgekriegt, dass er jetzt wieder relativ fit ist und auch normal trainiert und war jetzt ja auch schon die letzte Woche mit im Kader auf jeden Fall. Aber war trotzdem überrascht, dass er dann kommt. Aber ich muss sagen, gutes Spiel gemacht. Also gut,
Ja.
dass man diese Option wieder hat.
Krass.
Ich glaube, er war an manchen Stellen vielleicht noch ein bisschen unsicher und aufgeregt, so ein bisschen jetzt dann doch das erste Mal wieder zu spielen und war nicht so ganz abgestimmt mit Koulibaly und Pieper dann in der Innenverteidigung. Da gab es schon manchmal noch ein bisschen Abstimmungsschwierigkeiten, aber ansonsten alles souverän wegverteidigt und auch noch mit einer Riesenchance dabei gewesen.
Ja,
Also
also wenn der Volley geht.
er schiebt sich dann einmal mit vorne und dann bringt Romano Schmid auch wirklich eine Sahneflanke, also wie die da ankommt, ich dachte so, ja, da köpft jetzt der Stuttgarter weg und dann ist das Ding hier gerissen. Aber irgendwie wurde die so länger und länger und kommt dann noch so an. Ich habe mir so gedacht, ja, warum nimmt er den denn jetzt so seitfallziehermäßig? Also das war dann auf jeden Fall ein bisschen zu viel Show an der
Zu
Stelle. Ich
viel
glaube, da hätte man
gewollt.
mehr draus machen können, hätte man den irgendwie dann einmal noch dautzen lassen oder sowas und dann, ja, keine Ahnung. Also im
Annahme und dann mit
Nachhinein
dem anderen
und
Fuß reinschieben, aber
ja, gut, ey, ich
ja, es
meine, er
war
ist
schon
ja
krass.
Linksbeiner, also es war schon perfekt eigentlich für
Ja.
ihn, den so zu nehmen, aber
Wenn er stehen bleibt, vielleicht.
ja, schwer, glaube ich, dann trotzdem,
Ist
den
halt
da
auch,
irgendwie zu
ist halt
verarbeiten.
nicht ohne Grund IV, ne? Also, das muss man ja auch sagen. Ich war überrascht, dass er da vorne auf einmal mit dabei war.
Ja, naja, er hat sich halt gut mit vorgeschoben, aber ja, wie du
Ja.
schon sagst, er ist halt ein Verteidiger und deswegen kann ich das so ein bisschen drüber
Da
hinwegsehen,
hätte er
aber
sich
wäre
unsterblich gemacht.
natürlich, ja, genau, ein Moment für die Unsterblichkeit gewesen. Wer sich nicht so unsterblich gemacht hat, finde ich, war Justin nach seiner Einwechslung.
Oh ja.
Also, wir hatten ja schon viele Möglichkeiten, da noch, also bestimmt fünf, einen Konter zu fahren. Und die gingen logischerweise ja alle über Justin, weil
Der frisch
er einfach
reinkam.
viel frisch reinkam in der 65. und viel Geschwindigkeit mitbringt. Und jedes Mal hat er dieses Tempo rausgenommen und dann war schon wieder die Luft raus.
Ja.
Klar muss man halt irgendwie warten, bis jemand nachkommt. So, das verstehe ich ja auch. Aber dann macht er erstmal ein paar Meter wenigstens und zieht den Ball zur Grundlinie, weil man muss ja auch schon sagen, Stuttgart hat auch nach dem Tor weiter das Spiel bestimmt und weiter gedrückt und dann nimmt man doch die Entlastung mit, dann ziehen halt erstmal wenigstens Richtung Eckfahne oder sowas und dann versucht was draus zu machen. Aber so, den Ball dann im Mittelfeld wieder zu verlieren, ja, war irgendwie auch nicht so das Geile. Und
ich hätte vielleicht so argumentiert, dass er damit auch ein bisschen Zeit halt von der Uhr nehmen möchte. Aber man hat ja dann gesehen, dann kamen so ein, zwei Übersteiger, dann ist der Ball verloren gegangen. Das war ja, ist ja jetzt auch nicht Sinn der Mission.
Ja, und auch dann teilweise fand ich auch häufig dann den Punkt zum Abspiel dann halt auch verpasst. Ja. Also selbst wenn er das Tempo rausgenommen hat, hat er dann halt nicht abgespielt, was halt dann die bessere Variante gewesen wäre. Also kein gutes Spiel, genauso wie Bangula, der in der 83. zwar reingekommen ist, aber auch bis auf eine Flanke, die dann einmal quer durch den Strafraum durchrutscht, auch sehr unsichtbar. Und daher kann ich es auch irgendwie nicht nachvollziehen, dass Woche für Woche er in den Kommentaren in der Startelf gefordert wird, weil das sehe ich einfach nicht. Also ich finde, die Leistung, die er in den Minuten, die er bekommt, zeigt, reichen für mich dafür aus zu sagen, ja, definitiv kein Startelf-Kandidat. Und wenn die Leistung so auch im Training dann wahrscheinlich aussehen, macht es das wahrscheinlich dann nicht besser und nimmt dann auch dem Trainer ein bisschen die Entscheidung ab, da irgendwas zu machen.
Ja, das stimmt, aber er hat ja auch nicht so, also da fehlt wahrscheinlich dann auch einfach die Spielpraxis, das Selbstvertrauen, also die Basis quasi, da in den letzten Minuten auch noch was abreißen zu können. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man ihm ein bisschen mehr Zeit geben, aber liegt natürlich dann an der Trainingsleistung, ne? Das muss dann Daniel Thun bewerten, ob er den da spielen lässt oder nicht. Aber
steckt
so fünf Minuten
so richtig dran
vor Schluss, was soll er da noch groß bewirken?
Ja, absolut, das verstehe ich
ja. Immerhin hat er ja nicht Boniface vor ihm gebracht, der war ja auch mit dem Kader.
Das wäre witzig gewesen, auf jeden Statement. Fall. Ja, aber ich glaube, das ist halt eine Sache, da muss man in der nächsten Saison nochmal angreifen und dann versuchen, da das Bestmögliche rauszuholen.
Der sollte jetzt auf jeden Fall nicht wechseln im Sommer für 2 Millionen. Also
das wäre krass auf jeden Fall. Und ich würde es auch Clemens Wurz zutrauen, das zu tun, aber naja, anderes
oder
Thema.
Oder verleihen in eine zweite französische Liga oder sowas.
Skelly Alvero kommt auf jeden Fall zurück. Naja, wie dem auch sei. Aber was man halt zugute halten muss, man bringt das 1-1 dann einfach über die Zeit.
Ja, das stimmt.
Also, um aufs Spiel zurückzukommen und lässt zwar immer ein paar Stuttgarter Angriffe zu, aber kann die gut verteidigen, wie gerade schon einmal gesagt, Wöber klärt da mehrmals gut raus und man schafft es gegen einen Top-6-Gegner dann jetzt endlich mal auch ein Ergebnis einzufahren, was Punkte mit sich bringt und ich finde, man kann mit diesem Punkt absolut zufrieden sein, wie du ja schon einleitend gesagt hattest, hätte das jemand vor dem Spiel gesagt, das hätte ich absolut unterschrieben. Ich sage, mit den Chancen, die man in der ersten Halbzeit hatte, hätte man vielleicht schon da auf 2-0 stellen können und dann das Spiel vielleicht eher für sich entscheiden können. Es war natürlich jetzt ärgerlich, für eine Qualität dann halt da von der Stuttgarter Bank halt einfach kommt. Also
ja, die können halt Demirovic einwechseln, ne? Das ist halt nochmal was anderes.
Das war halt krass und hat dann halt auch einfach, glaube ich, Werder das Genick gebrochen. Also hätte Stuttgart jetzt nicht die Qualität gehabt von der Bank, hätte man, glaube ich, das Ding gut nach Hause bringen können. So war es natürlich schwer. Man war da halt mehr mit Verteidigen beschäftigt, hatte nur so leichte Entlastungsangriffe, die man halt nicht wirklich nutzen konnte oder wo halt nichts Sinnvolles bei rausgekommen ist. Und deswegen finde ich, all in all kann man mit dem 1-1 zufrieden sein und nimmt, glaube ich, trotzdem ein bisschen Schwung mit nächste Woche zum Heimspiel gegen Augsburg.
Ja, an dieser Stelle gucken wir mal einfach ganz kurz auf die Tabelle. Da haben wir jetzt Bremen auf dem 12. Platz mit 32 Punkten, punktgleich mit Gladbach auf dem 11. und Union auf dem 13. Dann kommt Köln mit 31, HSV 31 und dann der Relegationsplatz, den belegt St. Pauli noch, muss man auch sagen, mit 26 Punkten, weil die haben sich ja gegen Heidenheim auch nicht mit Ruhm bekleckert. Das wird auf jeden Fall noch spannend da unten. Aus Werder-Sicht muss man sagen, dieser Punkt heute war wichtig, aber du musst in den nächsten 3 Spielen auf jeden Fall noch punkten und ich gehe wirklich davon aus, dass das auf jeden Fall passieren wird. Augsburg ist ein schlagbarer Gegner, für Dortmund wird es um nichts mehr gehen am letzten Spieltag. Hoffenheim denke ich auch, dass da auf jeden Fall mehr drin sein wird als zum Hinspiel. Und ich für meinen Teil sage, ich mache mir jetzt wenig Sorgen in den nächsten Wochen, aber die Punkte müssen natürlich kommen. Du hast nämlich noch diese drei Mannschaften unter dir, die auch noch punkten müssen. Mit Union Köln und HSV. Und das, da weiß ich jetzt die nächsten Spiele von denen nicht, aber da mache ich mir wenig Sorgen. Wir sind aber noch nicht raus, das möchte ich betonen.
Ja, also rechnerisch natürlich noch nicht. Ich sehe es natürlich erstmal 6 Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist auf jeden Fall schon ein komfortablerer Vorsprung, als es jetzt vor ein paar Wochen noch war. Ja,
Und
es
ich
muss
denke
auf jeden
nicht,
Fall
dass St. Pauli
nochmal
noch zwei Spiele gewinnt. Also wenn die gegen Heidenheim nicht gewinnen.
unwahrscheinlich. Also die spielen auf jeden Fall noch gegen Wolfsburg, St.
Ja,
Pauli und ich glaube
stimmt.
gegen Union auch noch.
Aber auch
Also
gegen
die spielen auf.
Leipzig.
Ja, ja, also. Es wird schwer für alle, die noch unten drin stehen. Man darf sich auf jeden Fall nicht ausruhen und sich erst sicher fühlen, wenn es dann halt auch rechnerisch nicht mehr möglich ist, halt abzusteigen. Und wenn es ideal läuft, könnte das ja auch schon nächste Woche dann der Fall sein.
Genau, und ja, mit diesen Worten würde ich einfach in die Woche starten, oder? Hast du noch
Ja?
was zu sagen?
Nee.
Klingt gut. Dann bereiten wir uns jetzt alle auf das Spiel gegen Augsburg vor. Das wird
Doch
auch
ein,
wieder.
was haben wir noch zu
Okay.
sagen?
Ach ja, stimmt. Eine Ankündigung. Erstmal. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen immer mal die 150 und dann war es nicht mehr. Deswegen hier nochmal die Aufforderung, abonniert diesen Kanal, wenn ihr weitere Videos von
Ja.
uns sehen wollt und immer up to date bleiben wollt, wenn es um Werder Herrenfußball geht und auch manchmal um Werder Frauenfußball. Also gerne einschalten und natürlich Special Videos, die ihr auch auf unserem Kanal anschauen könnt. Beispielsweise, und damit leite ich über, dass der nächste Livestream steht an. Wir wollen es diese Saison noch einmal machen und planen es für den letzten Spieltag gegen den BVB. Natürlich nur Brecherspiele, wo wir das machen.
Stimmt.
Aber ja, mit ein bisschen Glück geht es da um nichts mehr und wir können einfach noch ein bisschen quatschen, so zum Saisonabschluss. Aber
Saison ein
wenn's.
bisschen Revue passieren lassen.
Genau, sowas. Also auf jeden
Ja.
Fall damit schon mal angekündigt. Sag nochmal das Datum, du weißt das.
16.05.
Am 16.05. 15:30 Uhr hier auf unserem YouTube-Channel unbedingt einschalten, wenn wir zusammen mit euch dieses Spiel nochmal anschauen werden.
Genau.
Cool.
Damit
Ja,
ist jetzt aber alles gesagt,
damit ist
glaube
alles
ich.
gesagt. Wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Und ja, bis zum nächsten Spiel nach dem Spiel gegen Augsburg. Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao.